SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Weihnachten und der Koran, wie Muslime die Geburtsgeschichte Jesu lesen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Hören. Was hat das christliche Weihnachtsfest mit dem Koran zu tun, werden vielleicht viele fragen. Doch daran wird deutlich, dass wir relativ wenig über den Koran, über das Buch der Muslime wissen. Denn im Koran gibt es nicht nur einen, sondern zwei Berichte über die Geburt Jesu, und zwar in den Suren 3 und 19. Liest man diese Suren, so fühlt man sich sofort an die Berichte der Evangelisten Lukas und Matthäus erinnert, bei denen die Geburtsgeschichte ein großes Thema ist. Biblische und koranische Überlieferung überschneiden sich. Wir fragen in dieser Sendung, wie eng orientiert sich der Koran bei der Geburtsgeschichte Jesu an der christlichen Bibel? Wo zeigen sich Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Warum deuten Muslime die Geburtsgeschichte ganz anders als die Christen? Welchen Stellenwert hat Maria im Islam? Wie wird sie verehrt? Und welche Bedeutung hat Jesus im Koran Isa genannt? Fragen, die ich mit der Islamwissenschaftlerin, Buchautorin und Pädagogin Lamia Kador aus Duisburg diskutiere und mit dem Theologen Professor Karl-Josef Kuschel, der an der Universität Tübingen Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs lehrt. Herr Professor Kuschel, was hat der Koran mit dem christlichen Weihnachtsfest zu tun?
Nun, die Frage ist ja zugespitzt. Weihnachten im Koran meint, die Geburtsgeschichten Jesu werden auch im Koran überliefert. Etwas, was der Durchschnittschrist und der Durchschnittszeitgenosse nicht weiß, nicht kennt. Nicht nur die Überlieferungen um Jesu Geburt werden im Koran berichtet in zwei Suren, sondern auch über Maria wird berichtet, ihre Kindheit, ihre Empfängnis, die Umstände dann der Geburt Jesu und im Zusammenhang damit auch die Geschichte des Johannes, den Christen den Täufer nennen. Auch diese Geschichte ist ja im Neuen Testament, im Lukasevangelium zusammen mit der Geburtsgeschichte Jesu überliefert und auch der Koran in zwei Fassungen, Sure 19 und Sure 3, kennt auch die Geschichte des Johannes und der überraschenden Geburt des Johannes, dessen Mutter unfruchtbar war. Also ein ganzer Komplex, der im Koran auf seine Weise gedeutet wird, der aber starke Parallelen aufweist, vor allen Dingen zur Überlieferung des Lukasevangeliums, die drei Figuren Johannes, Maria und Jesus.
Frau Kador, bleiben wir erstmal an der Oberfläche sozusagen. Feiern Muslime so etwas wie Weihnachten? Feiern Muslime die Geburt Jesu Christi?
Sie feiern sie in dem Sinne, dass sie sich dessen bewusst sind, dass es die Geburt Jesu gab und dass der Koran sehr deutlich darauf eingeht. Das Datum 24. Dezember ist zumindest für Muslime erstmal nicht das Datum, an dem dieser Geburtstag gefeiert wird. Aber nichtsdestotrotz, die Geburt Jesu wird ja als sehr besonderer Akt im Koran beschrieben. Und darauf beruft man sich also auch heute noch. Nur im Sinne einer Feier, wie man das Weihnachtsfest eben im Christentum kennt, so wird es im muslimischen Kulturraum weitestgehend nicht gefeiert.
Gibt es denn so etwas wie ein Geburtsfest? Feiert man die Geburt Mohammeds?
Auch das nur bedingt, in Anführungsstrichen. Etwa 300 Jahre eben nach dem Tode Mohammeds begann man mit sogenannten Geburtstagsfeiern, wie wir sie heute verstehen, aber das auch mehr eingebettet in einem rituellen Gottesdienst, wo Koranverse rezitiert werden, aber nicht eben in diesem klassischen Sinne, dass es mehr als Kultur oder als Tradition verstanden wird, des Beschenkens und des Aufnehmens der gegenseitigen Liebe, der Nächstenliebe, eher weniger in dieser Richtung.
Gehen die Muslime davon aus, dass sie das genaue Geburtsdatum Mohammeds kennen?
Das ist auch nur eine Schätzung. Letztlich wissen wir nicht ganz genau, wann Mohammed geboren ist. Er ist 570 wahrscheinlich geboren, weil wir wissen, dass er im Jahr des Elefanten geboren worden ist. Und das ist wahrscheinlich das Jahr 570. Viel mehr weiß man eigentlich gar nicht darüber. Das wird also auch nur, so ähnlich wie alles, was mit Mohammed zu tun hat, eher geschätzt und fast schon konstruiert.
Herr Professor Kuschel, wie ist es mit dem Weihnachtsfest? Seit wann feiern denn Christen überhaupt Weihnachten?
Nun, auch die Festsetzung eines Geburtstags Jesu war ja im Christentum auch lange umstritten. Der sogenannte 24. Dezember, 24, 25, der wird erst seit dem 4. Jahrhundert gefeiert, also erst 300 Jahre nach Jesu Tod. Das hat damit zu tun, dass wir ja im Neuen Testament keine Anhaltspunkte haben. Genauso wenig wie im Koran man Anhaltspunkte hat für die Geburt Mohammeds. Der Koran ist daran nicht interessiert, an der physischen Geburt, sondern der Koran ist an der Prophetengeburt interessiert. Nicht wahr? Wann wird Mohammed berufen? Und die Sure 96 im Koran gilt ja als Beginn der Berufung. Nein, im Neuen Testament haben wir ebenfalls ja keine Anhaltspunkte. Weder das Jahr wird genannt, noch der Monat wird genannt. Überhaupt ist ja die neutestamentliche Überlieferung, auch was die Geburt Jesu angeht, relativ schmal. Wir haben ja nur zwei der vier Evangelien, nämlich Matthäus und Lukas, berichten überhaupt von der Geburt Jesu. Auch da noch in sehr unterschiedlichen Überlieferungen. Die beiden anderen Evangelien, Markus und Johannes, kennen überhaupt keine Geburtsüberlieferung. Auch Paulus in seiner ganzen Briefliteratur nimmt darauf nicht Bezug. Das erklärt ja, warum man sich schwer tat, eben einen Geburtstag Jesu festzulegen. Und die orthodoxe Christenheit zum Beispiel feiert das Fest nach wie vor am 6. Januar, Fest der sogenannten Erscheinung des Herrn. Weil in der Orthodoxie, in der orthodoxen Christenheit sehr stark das Motiv der Menschwerdung des Gottessohnes im Vordergrund steht. Und insofern ist dann Epiphanias, nämlich Erscheinen des Herrn, dann dort dieses Fest. Also das ist sehr fließend und bei uns haben sich eben Traditionen festgesetzt, die nicht von Anfang an da waren.
Frau Kador, kommen wir mal zu den Texten zur Sure 3 und Sure 19, die die Geburtsgeschichte Jesu schildern. Welcher Text ist für Sie der bedeutendere? Gibt es da eine Wertigkeit?
Eigentlich nicht. Der Koran selbst sieht diese Wertigkeit ja gar nicht vor, denn er selbst schließt sich erstmal nicht aus, obwohl es Stellen gibt, die zum Teil, also wo es Verse gibt, die offenbart worden sind, die früher oder vorausgegangene Verse zum Teil tilgen, aber in diesem Fall sind es nicht diese sogenannten Tilgungsverse. Also in dem Fall werden diese beiden Stellen als gleichwertig angesehen.
Dann können wir doch vielleicht mal einen Anfang von der Sure 19 hören.
Gerne. Gedenke in der Schrift der Maria, als sie sich vor ihren Leuten an einem östlichen Ort zurückzog. Da nahm sie sich vor ihnen einen Vorhang. Da sandten wir zu ihr unseren Geist, und er erschien ihr als stattlicher Mensch. Sie sagte, ich suche Zuflucht vor dir beim Allerbarmenden, falls du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich kein Mensch berührt hat und ich keine Hure gewesen bin? Er sagte, so ist es. Dein Herr sagt, das fällt mir leicht. So wollen wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und zur Barmherzigkeit von uns. Es ist beschlossene Sache. Da war sie mit ihm schwanger und zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück.
Ja, was ist für Sie da die wichtigste Aussage? Was ist der Kern?
Zum einen, dass Maria als Frau, ich denke, das ist sicherlich noch sehr wichtig, dass Maria als Frau auserwählt wird und dass sie als Frau eine göttliche Mission oder einen göttlichen Auftrag mit zu erfüllen hat. Und zum anderen, dass Jesus eben auch auserwählt ist, weil sie eben auserwählt ist. Er ist das Produkt einer Auserwählten und aus ihr sozusagen heraus wird er geboren und ist eben der Prophet oder einer der Propheten in der muslimischen Tradition. Das heißt, dieser Text ist für mich aus zweierlei Punkten sehr wichtig, eben aus dem Punkt, dass endlich mal eine Frau namentlich erwähnt wird im Koran. Sie heißt Maria, sie ist die Auserwählte, die eben einen gottgeweihten Sohn gebären wird.
Gibt es noch andere Frauen, die im Koran genannt werden, oder ist Maria die einzige Frau, die mit Namen im Koran genannt wird?
Ja, richtig. Maria ist tatsächlich die einzige Frau, die mit Namen genannt wird. Ihr wird ja sogar eine eigene Sure namentlich gewidmet, eben die Sure 19, die heißt ja Mariam oder Maria. Zwei andere Frauen werden erwähnt, aber ohne den Namen zu nennen, eben Asya, die Frau des Pharaos, da steht eben nicht Asya im Text, und eben Balqis, die Königin von Saba.
Herr Professor Kuschel, wenn man diese Sure 19 hört, klingt eigentlich das Lukas-Evangelium irgendwo mit bei Christen und man fragt sich, muss der Prophet Mohammed nicht diesen Text gekannt haben? Wo sehen Sie Parallelen zwischen dem Lukas-Evangelium und der Sure 19?
Nun, die Parallelen sind jedenfalls, was die Struktur angeht, doch sehr eng und auffallend eng. Also da erscheint ein göttliches Wesen, ein Engel oder eben ein stattlicher Mann, wie es hier heißt, einer jungen Frau, die noch nicht geboren hat, die noch kein Kind zur Welt gebracht hat. Daher die Anspielung ja auf die Hure, das kommt dann später in Sure 19 noch einmal wieder. Sie bekommt ein Kind, obwohl sie noch mit keinem Mann zusammen war, also der Vorwurf der Hurerei. Dann die Skepsis der jungen Frau, auch die Angst, als dieser göttliche Bote erscheint, dass sich fast zurücknehmen. Dann die Ermutigung durch den Engel und den Hinweis darauf, dass Gott hier am Werk ist. Denken Sie daran, im Lukas-Evangelium ist dieser göttliche Eingriff mit dem Wort bezeichnet, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja? Auch hier Gott schafft es, Gott will es so. Das hat Frau Kaller ja mit Recht gesagt. Hier geht es nicht um eine beliebige Geburt, nicht wahr, wie es Millionen anderer Geburten gibt, sondern diese Geburt ist ein besonderes Zeichen Gottes. Und deshalb sagt dieser göttliche Bote, wir wollen ihn, diesen Jesus, zu einem Zeichen für die Menschen machen, und zwar zu einem Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Später wird es noch heißen Frieden Gottes. Also mit anderen Worten, diese Struktur, dieser Ablauf, diese Begegnung göttlicher Bote Maria ist sehr, sehr eng verwandt mit dem Lukas-Evangelium. Und so, jetzt steht natürlich die geschichtliche Frage, die historische Frage. Wenn Mohammed das so einbringen kann, diese Botschaft des Koran in seine mekkanische Umgebung, in der nun zum ersten Mal diese Sure vorkommt, ja, können die Adressaten dieser Botschaft die eigentlich verstehen, ohne dass sie Vorkenntnisse haben? Ja? Und da sagen ja auch viele Muslime heute, zwar kann man nicht behaupten, der Koran hat das gewissermaßen aus christlichen Quellen abgeschrieben, wie so das frühere Klischee lautet. Also Mohammed hat sich sozusagen Traditionen bedient oder hat Traditionen aufgenommen. Nein, sondern man muss heute präzise geschichtlich sagen, der Koran ist hineingesprochen in eine Situation, in eine höhere Situation, und nimmt Rücksicht auf die Vorkenntnisse dieser Hörer. Und dazu müssen biblische Überlieferungen gehört haben. Denn nicht nur die Mariensure ist ja nun schon in Mekka verkündet worden, sondern auch andere biblische Geschichten um Adam, um Noach, um Abraham. Ich will damit sagen, in der Tat musste wohl Mohammed oder konnte Mohammed Voraussetzungen einkalkulieren, sodass die Botschaft die Menschen auch traf. Die wussten wohl, wer Jesus und Maria war.
Sehen Sie das auch so, Frau Kadua?
Ich sehe das auch so, denn ich persönlich als Muslimin begreife den Koran als Antwort auf seine Zeit. Er hat natürlich einen bestimmten Anspruch, auf ewig gültig zu sein, vielleicht in seiner Kernessenz, mit dem, was jede heilige Schrift in Anführungsstrichen ausdrücken möchte. Aber er ist eben auch Zeugnis seiner Zeit. Er muss Antworten auf seine Zeit bringen. Und ich glaube, dass Mohammed eben mit diesem Werkzeug das Vorwissen aufgegriffen haben muss. Und das Vorwissen muss wohl so ausgesehen haben, dass es eben den heidnischen Kult gab, dass es Juden in der Nähe gab, dass es Christen in verschiedenen Stämmen und Sektionen gab. Und all das greift der Koran auf. Denn Mohammed, und so verstehe ich den Koran letztlich, Mohammed verwendet den Koran ja als Werkzeug, um diese göttliche Mission durchführen zu können.
Und auch um diese anderen Stämme, die einen anderen Glauben haben, für sich zu begeistern?
Sicherlich auch, natürlich. Ich denke, gerade zu Beginn einer neuen Religion, wenn man das so sagen möchte, ist das sicherlich immer der Auftrag, dass man andere auch damit ansteckt, im freundlichen Sinne gemeint. Wobei der Missionsgedanke jetzt bei Mohammed wahrscheinlich nicht ganz oben, zumindest in der ersten Zeit oben aufstand. Ich glaube, erst später in Medina, wo es immer mehr zu Zwist zwischen dem Volk im Mekka kam und dann vielleicht noch zu Zwist und Streitigkeiten unter einzelnen oder mit befreundeten jüdischen Stämmen kam, dass es da vielleicht noch stärker darum ging, jetzt diese Menschen den Islam zu unterwerfen. Ich glaube, anfangs war das nicht der Kerngedanke. Natürlich wollte er Menschen überzeugen, aber nicht in dem Sinne gegen ihren Willen missionieren.
Ja. Herr Professor Kuschel, wenn wir bei dem Text noch einen Moment bleiben.
Sehr gerne, ja.
In dem Text heißt es, als sie sich vor ihren Leuten an einen östlichen Ort zurückzog. Wenn ich da an Lukas und Matthäus denke, da werden immer konkrete Orte genannt. Ja. Bethlehem, Nazareth, die Flucht nach Ägypten und was auch immer.
Ja.
Das ist für mich ein großer Unterschied.
Das ist in der Tat ein großer Unterschied, während das Neue Testament ein Interesse daran hat, die Geschehnisse zu vergeschichtlichen, also sozusagen in die jüdische Geschichte einzubetten zur Zeit Jesu, um dann eben zu sagen, Jesus hat ja eine Bedeutung als Messias dieses konkreten jüdischen Volkes. Ist der Koran daran gar nicht interessiert? Es ist gerade so, als würde der Koran gewissermaßen auf einer zweiten Ebene diese Geschichte erzählen, ohne geschichtliche Einbettung. Das braucht der Koran nicht, denn es geht ihm nicht darum, diese Geschichte jetzt um Jesus und Maria für Israel zu erzählen oder die jüdische Heilsgeschichte zu bestätigen, sondern die ganze Geschichte ist für den Koran ein gültiges Zeichen Gottes. Nicht wahr? Deshalb wird auch alles an Realitätsdetails weggelassen. Ja, ich verstehe sogar diesen doppelten Rückzug ganz am Anfang. Sie zieht sie an einen östlichen Ort zurück, der ja nicht genannt wird, und dann nimmt sie einen Vorhang. Ja, das heißt, sie schließt sich ab. Das ist so eine doppelte Rückzugsbewegung, so lese ich das, um dann ganz die Empfangende für Gott zu werden. Nicht wahr? Der Rückzug bedeutet ja, ich nehme meine menschlichen Möglichkeiten zurück und werde ganz offen für Gott. Also eine tiefe Symbolgeschichte. Ich sehe also die Technik, die der Koran anwendet, nämlich das zu entgeschichtlichen, das gewissermaßen zu vergeistigen, als einen Vorgang an, wo deutlich werden will, an Maria zeigt sich die göttliche Empfänglichkeit des Menschen. Und deshalb wird ja auch die Geburt selber, die Empfängnis selber als Geistgeschehen gedeutet. Viele Christen wissen ja nicht und viele Zeitgenossen um uns herum wissen ja nicht, dass der Koran die sogenannte Jungfrauengeburt, wie man es immer so im vulgären Deutsch nennt, nicht mehr bestätigt. Der präzisere Begriff dafür heißt Geistzeugung. Geistempfängnis, das ist das Entscheidende. Und insofern ist da eine tiefe theologische Aussage damit verbunden, mit dieser Geschichte. Nämlich hier geht es um ein Zeichen Gottes. Maria und Jesus sind besondere Zeichen Gottes in der Geschichte der Menschheit.
Aber Frau Kadder, ich habe den Eindruck, während im Evangelium bei Matthäus und Lukas doch sehr die Vermenschlichung Marias dargestellt wird. Also sie trägt das Kind 9 Monate unter ihrem Herzen und diese Feste feiern wir ja auch. Ist das im Koran doch anders, nicht? Oder geht der Koran auch davon aus, dass Maria 9 Monate mit diesem geistgezeugten Jungen schwanger war?
Es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, wie schnell oder wie lange Maria tatsächlich schwanger war. Dadurch, dass der Koran quasi in einem Satz oder in 2 Sätzen sagt, sie soll schwanger sein und plötzlich hat sie es schon, kann man sehr viele Rückschlüsse daraus ziehen. War sie jetzt nur 1 Stunde lang schwanger? War sie 3 Monate schwanger? 6 Monate? Also ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern. Meine Mutter meinte immer, es wären 6 Monate gewesen. Woher immer sie das auch weiß. Wahrscheinlich hat sie es in irgendwelchen Quellen nachlesen können.
Bei ihrer Schwangerschaft oder bei der Maria?
Nein, nein, bei der Marias natürlich. Wenn sie mir das eben erklären wollte, weil ich natürlich auch nachgefragt habe, wie geht das? Und da sagte sie mal, das weiß ich heute noch, 6 Monate sollen es gewesen sein. Das hätte sie, weiß Gott, wo nachgelesen. Ich glaube auch, dass es hier nicht um diese menschlichen Züge geht, dass man 9 Monate schwanger ist mit einem Kind, sondern Herr Kuschel erwähnt ja gerade diesen Vorhang, der Schleier. Das ist ein ganz spezielles Motiv im Koran, der Schleier. Mohammed hat Gott nur durch einen Schleier gesehen. Der Aspekt des Schleiers, des Sich-Verhüllens, dass man nicht vor dem Antlitz Gottes sozusagen stehen kann, ohne diesen Schleier zu haben. Dass man sich aber auch durch einen Schleier oder durch einen Vorhang vor der anderen Gesellschaft versteckt oder abgrenzt, das ist ein zentrales Motiv. Man sollte sich überlegen, was das zu bedeuten hat, wenn Maria das jetzt macht. Denn normalerweise benutzt man den Schleier eigentlich nur, wenn man Gott entgegentritt. Ganz interessant. Oder warum plötzlich Wasser da ist, das Symbol des Wassers. Wir erinnern uns an die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Ismael und Hagar, die eben angeblich in Mekka gewesen sein sollen, wo Ismael Durst bekommen hat und mit den Füßen im Wüstensand schacherte und plötzlich kam eine Quelle, eine Wasserquelle hervor, die dann eben heute Samsam heißt aufgrund dieses Zischlautes. Auch interessant, dass plötzlich da auch wieder Wasser im Feuer
steht. Ja, das ist im zweiten Teil der Geburtsgeschichte. Vielleicht lesen Sie uns diesen zweiten Teil auch nochmal.
Die Wehen drängten sie zum Stamm der Palme. Sie sagte, wäre ich doch vorher gestorben und ganz vergessen worden. Da rief er ihr von unten zu, sei nicht traurig, dein Herr hat unter dir fließendes Wasser geschaffen. Schüttle den Stamm der Palme zu dir hin, dann lässt sie frische, reife Datteln auf dich fallen. So iss, trink und freu dich. Wenn du jemanden von den Menschen siehst, dann sag, ich habe dem Allerbarmenden ein Fasten gelobt. Da werde ich heute mit keinem Menschen reden. Da kam sie mit ihm auf den Arm zu ihrem Volk. Sie sagten, Maria, du hast eine unerhörte Sache begangen. Schwester Aarons, dein Vater war kein schlechter Mann und deine Mutter keine Hure. Da zeigte sie auf ihn.
Herr Kuschel, da fällt mir ja auf, da redet das Neugeborene sofort zu Maria. Ja. Also ist das richtig übersetzt? Da rief er ihr von unten zu?
Ja,
der Koran lässt das offen, nicht wahr? Und in der Auslegung gibt es verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, da redet noch der Engel oder da redet noch eine dritte Person. Ich habe mich der Auslegung angeschlossen, dass Jesus selber redet. Aber das liegt ganz in der Logik dieses Textes, Herr Hörn. In der Tat geht es hier nicht um sozusagen menschliche Psychologie oder menschliche Plausibilitäten. Auch die Tatsache, dass ja unter Muslimen schon von den mittelalterlichen Exegeten über die Dauer der Schwangerschaft gestritten wird oder unterschiedlich diskutiert wird, sonst heute etwas grotesk vorkommt, zeigt ja nur, dass Muslime sagen, das ist eine besondere Geburt, das ist nicht irgendwas. Ja, es könnte sogar abgekürzt sein und nur wenige Stunden etc. Heißt ja nur, Achtung, hier ist ein besonderes Signal. Die physischen Gesetze, die körperlichen Gesetze sind gewissermaßen außer Kraft gesetzt. Gott hat die Möglichkeit, nicht wahr, diese physischen Gesetze außer Kraft zu setzen, wie auch schon im Fall etwa der Frau des Zacharias, die ja dann den Johannes gebiert. Diese Szene geht unmittelbar voraus. Die alte, unfruchtbar gewordene Frau kann wieder schwanger werden, etc. Das durchweht, ich nenne das so den theozentrischen Geist. durchweht diese Sure, um eben deutlich zu machen, an diesen Figuren, an Maria und Jesus, setzt Gott besondere Zeichen. Und das ist nun für Muslime natürlich ganz, ganz wichtig, aber auch für uns Christen ja wichtig. Denn das billigste Klischee, was so im Umlauf ist, immer noch bei uns heißt, naja, im Koran ist Jesus ja nur irgendein Prophet, irgendein Mensch, nicht wahr? Unter vielen, vielen anderen. Mit anderen Worten, man versucht, das möglichst runterzuspielen, zu bagatellisieren, nichts Besonderes. Und wir Christen sehen in ihm den großen Erlöser und diese Muslime, die machen ihn klein und reduzieren ihn da so auf ein Prophetlein. Ja, im Gegenteil. Das ist doch ganz wichtig zu wissen, dass für Muslime immer wieder die göttliche Dimension bei Jesus betont wird. Er ist ein Zeichen Gottes. Er ist ein Zeichen der Barmherzigkeit und des Friedens Gottes. Er wird Diener Gottes genannt. Er wird Gesandter, Rasul Allah genannt, etc. Das ist mir als Christ schon wichtig, ohne dass ich die Unterschiede zwischen natürlich Christologie im christlichen Sinne und Jesusbekenntnis von Muslimen verwischen will. Aber ganz entscheidend ist, dass wir präzise mal feststellen, was sagt der Koran, was sagt er nicht. Und er sagt nicht einfach nur, Jesus ist irgendein beliebiger Prophet, sondern er ist ein ganz besonderes Zeichen Gottes.
Ja, aber ist das nicht genau ein wichtiger Unterschied und eine wichtige Kernaussage des Koran, Frau Kador, dass in dieser Geschichte doch vor allen Dingen die unendlich große Macht Gottes demonstriert wird an Jesus. Jesus und Maria sozusagen als Werkzeuge Gottes.
Ja, prinzipiell schon, denn nach muslimischem Verständnis ist ja jeder Prophet oder jeder Gesandte ein Werkzeug Gottes oder ein Werk Gottes, ein Zeichen Gottes. Aber so explizit ausgedrückt wie bei Jesus finden Sie das bei keinem dieser großen Propheten. Also Jesus ist nicht umsonst das Wort Gottes, Kalimatuhu. Nicht mal Mohammed ist sein Wort gewesen. Jesus wurde durch den sogenannten Heiligen Geist gestärkt. Also da gibt es den Begriff sogar Heiliger Geist. Auch das wissen sehr viele Muslime im Übrigen nicht. Nicht nur Christen nicht, sondern auch sehr viele Muslime sind sich dessen gar nicht bewusst, dass Jesus also durch den Heiligen Geist gestärkt worden ist. Und ich glaube, wir müssen als Muslime uns doch noch mehr mit diesem Text befassen und uns überlegen, was damit eigentlich gemeint ist. Es gibt sogar Anspielungen auf das Abendmahl im Koran. Also sehr deutliche Anspielung, wo die Jünger eben Jesus auffordern, Gott solle doch zum Beweis sozusagen, wenn Jesus die Wahrheit sprechen würde, doch einen Tisch vom Himmel herabsenden. Also es ist eindeutig das Abendmahl und da muss man sich doch genau auch nochmal fragen, warum Maria und warum Jesus und warum Mohammed nicht so stark symbolisiert werden. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass eben immer wieder, auch heute ja noch immer wieder, die Frage von Muslimen kommt, wieso gibt es keine weibliche Prophetin? Jetzt hat bedauerlicherweise quasi, es stimmt alles in dieser Geschichte, nur eben sie ist keine Prophetin oder keine Gesandtin. Aber nichtsdestotrotz, und das muss man auch so stehen lassen, ist sie etwas Besonderes. Etwas sehr Besonderes, die ist eben auserwählt, wie jeder andere Prophet auch auserwählt ist. Das heißt, sie hat quasi diesen Status einer Prophetin und gebiert einen Propheten. Und das macht, glaube ich, diese Konstellation sehr besonders.
Und Herr Professor Kuschel, da kam sie mit ihm auf den Armen zu ihrem Volk, also da bin ich hängen geblieben, hatte Maria ein Volk,
ja,
zu nun, ihrem Volk.
Zweifellos. Das wird an anderen Stellen mehr nebenbei erwähnt. Das ist jetzt nicht konstitutiv, aber der Koran weiß natürlich, dass Maria aus dem jüdischen Volk stammt.
Ja.
In der späteren Sure 3 wird das noch expliziter. Aber das Entscheidende ist ja hier, dass eine junge Frau durch die Erwählung Gottes in Konflikt mit ihrem Volk gerät. Mit anderen Worten, die Rollenerwartung an die junge Frau, nämlich dass sie gesittet nach der Ordnung mit einem Mann und dann ist man erst schwanger, wird ja hier von Gott her außer Kraft gesetzt. Daher interessanterweise, das fiel mir auf und das ist ja im Neuen Testament nicht so krass, zweimal das Wort Hure. Einmal in der Selbstwahrnehmung Marias, schon in dem ersten Abschnitt, den Sie gelesen haben. Sie hat von Anfang an Angst, als Hure bezeichnet zu werden, denn sie weiß ja, sie hat keinen Mann und wird jetzt schwanger. Und dann kommt sie zu ihrem Volk, dann kriegt sie nochmal den Vorwurf explizit. Nicht wahr? Dein Vater war doch kein schlechter Mann und deine Mutter keine Hure. Mit anderen Worten, der Koran weiß, dass dieses Motiv Schwangerschaft einer unverheirateten Frau ein sozial prekäres Motiv ist, ja, dass Maria auch ein Stück weit gefährdet ist. Möglicherweise ist auch da das Motiv der Angst. Das ist ja durchaus in diesem Text, der nun nicht sehr stark psychologisiert, sagte ich ja auch drin. Sie sagt nämlich, als sie hochschwanger ist und an der Palme steht, diese wunderbare Szene, wäre ich doch vorher gestorben und ganz vergessen worden. Diese Zeile darf man nicht überlesen. Maria hat Todesangst. Und das ist doch wunderbar auch plastisch menschlich geschildert im Koran. Sie tritt da nicht nur als Siegerin auf, sondern als eine Frau, die weiß um ihre Gefährdetheit. Mit diesem einen Vers, ich liebe diesen Text nicht zuletzt um dieses einen Verses willen. Ja? Maria wird diese Angst, ganz menschliche Angst. Sie möchte sogar eher tot sein und dann wird sie gerettet. Dann kommt das Quellwasser, gewissermaßen das Zeichen der Fruchtbarkeit. Und dann wird sie von ihrem Kind getröstet, das da gerade in der Wiege liegt. Wenn Sie Bedenken hören, Sure 19 ist die erste Sure im Koran überhaupt, wo Jesus vorkommt. So. Und für Muslime, ich habe das mit muslimischen Gesprächspartnern auch gelesen, die mich darauf hingewiesen haben und sagt, wenn wir unterstellen, dass der, der da redet, sei nicht traurig, Jesus ist, unterstellen wir das mal, das ist meine Auslegung, dann ist das allererste Wort, das der Koran Jesus in den Mund legt, das Wort sei nicht traurig. Mhm. Ist doch wunderbar. Ein Trostwort mit anderen Worten. Ja? Das allererste Wort, das ist nicht beliebig, da Muslime ja immer davon ausgehen, der Koran ist wörtliche Gottesrede, ja? Legt also Gott diesem Jesus als allererste Äußerung, in dem Moment, wo er auftritt, das Wort sei nicht traurig, ein Trostwort. Also Jesus als Tröster.
Frau Kado, können Sie damit leben?
Ja, ich kann damit sehr gut leben. Zum einen, natürlich fragt man sich, warum gerade erst in Sure 19, andererseits wissen wir, dass der dritte Kalif Othman eben den Koran so zusammengestellt hat. Ob es tatsächlich die erste Überlieferung über Jesus, die Mohammed quasi empfangen hat, wirklich so spät kam? Ich persönlich glaube es nicht, denn ich glaube wirklich, dass Mohammed zum einen selbst genügend Erfahrung mit der Christenheit gemacht hat. Er war ja Karawanenführer und musste zwangsläufig mit Christen in Berührung gekommen sein. Es gibt ja auch die eine Geschichte darüber, dass er den Mönch in der Nähe von Syrien oder in der Nähe von Damaskus getroffen hat, bei Basra, der ihm quasi bescheinigt hat, er werde irgendwann Prophet. Das heißt, er muss definitiv mit Christen in Verbindung gekommen sein oder in Kontakt getreten sein, dass ich glaube, dass gerade zu Beginn der Offenbarung, wo es ja sehr stark um das Element des einen Gottes geht, wie ist der eine Gott, was ist der eine Gott, was ist der Glaube eigentlich, dass man da auch relativ schnell, gerade in der Sure 112 beispielsweise, wo drin steht, Gott ist ein Einziger, er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden, dass es da natürlich eine Anspielung auch an das Christentum gibt, nämlich er hat nicht gezeugt im eigentlichen Sinne, wohl aber trotzdem eben Maria sozusagen, ihr Kind, oder Jesus eben durch das Einhauchen des göttlichen Odems sozusagen empfangen hat. Also auch da, ich glaube, der Koran ist nicht immer eindeutig verständlich. Ich glaube, auch da müssen wir sehr viel zwischen den Zeilen lesen, wie wir bestimmte Dinge begreifen. Oder geht es weniger darum, geschichtlich etwas vernünftig aufzuarbeiten, sondern eben symbolisch etwas aufzuarbeiten.
Herr Professor Puschel, eine Figur haben Sie nicht genannt, die bei den Evangelien Matthäus und Lukas natürlich eine Rolle spielt, nämlich der Josef. Ist das ein geschickter Handgriff in der Komposition der Evangelien?
Ja, Josef wird nicht gebraucht, der Hörn, im Koran. Auch anders als im Neuen Testament, wo wir ja bei Matthäus diese wunderbare Fassung haben, dass der Josef ja die Erscheinung des Engels im Traum bekommt, nicht Maria. Warum? Der muss krisenprophylaktisch ruhig gestellt werden. Ja, denn der Josef weiß ja, hier, ich habe eine Verlobte und die wird jetzt plötzlich schwanger vom Heiligen Geist. So ganz normal ist das nicht. Also muss Josef sozusagen ruhig gestellt werden. Sei ruhig, Junge, das ist vom Heiligen Geist, was da kommt. Also kümmere dich um deine Frau, verstoße sie nicht. Nein, Josef kommt hier nicht vor. Das ist auch begreiflich. Also ich kann das koranimmanent nachvollziehen. Denn entscheidend ist für den Koran ja in der Tat, dass dieser Jesus eben nicht durch die Potenz des Mannes gezeugt ist, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da wird kein weiterer Mann gebraucht. Entscheidend ist, dass Maria dieses Zeichen eben sozusagen vollbringt. Mir sind zwei Dinge noch wichtig. Erstens die Vorgeschichte, darüber haben wir kurz geredet. Also wie kommt es, dass in Sure 19, sage ich jetzt mal, erstmals, nimmt man an, nach der Chronologie überhaupt christliches Material auftaucht, in Anführungszeichen Material. Obwohl ja andere biblische und jüdische Stoffe, wie die Schöpfungsgeschichte, Noach, Mose, Abraham, längst eingeführt sind. Das ist eine Frage, die mich historisch lange umgetrieben hat und auf die ich nach wie vor auch von den Experten keine Antwort habe. Warum erst in mittelmekkanischer Zeit? Ein Grund haben Sie genannt, Frau Kador, es kann sein, dass der Prophet dann gewissermaßen auch die christliche Tradition einbeziehen wollte, um zu sagen, auch da sind Zeichen, die auf meine Botschaft hinweisen. Gott hat auch nicht nur an Abraham gehandelt, hat nicht nur an Mose gehandelt und an Noach gehandelt, sondern er hat eben auch schon an Jesus und Maria. Das verstärkt natürlich religionspolitisch sein Anliegen. Und die zweite Frage, da würde ich gerne auch Ihre Erfahrungen nochmal direkt eingebracht sehen. Diese Maria spielt ja in der islamischen Wirkungsgeschichte eine ungeheure Rolle. Mir war überhaupt nicht klar, dass in der Nähe von Ephesus gibt es den sogenannten Nachtigallenberg. Und auf diesem Nachtigallenberg befindet sich ein legendarisches Haus Marias mit einer Quelle, mit Wasser und so weiter. Und Muslime und Christen pilgern dorthin in einem muslimischen Land wie der Türkei zu einem Ort, das heißt Haus Marias. holen sich dort Quellwasser, bitten um Heilung, bringen ihre Sorgen vor. Es gibt sogar eine ganze Wand mit Zettelchen, wo Pilgerinnen und Pilgern offenbar ihre Zeichen hinterlassen. Mit anderen Worten, das, was mich faszinierte, als ich es zum ersten Mal begriffen habe, Muslime und Christen verehren Maria gemeinsam als eine Art, wie soll ich sagen, Fürsprecherin,
Nothelferin,
vor Gott, Nothelferin, Trösterin.
Auch ja. Mittlerin.
Erzählen Sie mir noch etwas über diese Tradition. Sie stammen ja aus dieser Tradition. Wie sehen Sie das?
Das ist für mich zweiteilig zu betrachten. Zum einen aus islamwissenschaftlicher Sicht ist das natürlich eine sehr hohe Stilisierung der Person Marias. Ja. Und das ist quasi ein Kult, ein Fastenkult. Es ist ein Heiligenkult. Das ist die islamwissenschaftliche Sicht, dass man sagt, ja, da wird eine Person stilistisch herausgebracht und so hochstilisiert, vergöttert, weil sie eben Segen bringt, weil Maria eben für die Christen die Mutter Gottes ist, in Anführungsstrichen, und für die Muslime ist sie mindestens die Mutter Jesus und eines sehr großen Propheten, der im Koran Erwähnung findet, und eben eines Gesandten. Sie ist also anbetungswürdig, mindestens. Aus muslimischer Sicht, also wenn ich das als Gläubige bezeichne oder versuche zu beschreiben, so ist mir das nicht fremd. Meine Eltern stammen ja aus Syrien, wo sehr viele Heiligengräber in Syrien angesiedelt sind, wo ich persönlich sogar weiß, dass Muslime und Christen gleichzeitig dieses Heiligengrab verehren, weil sie glauben, dass diese Heilige oder Schutzpatron oder wie auch immer ihnen Glück bringt, Segen bringt, die Barmherzigkeit Gottes durch Gebete sozusagen verstärkt auf sie. Das ist mir also gar nicht fremd. Ich war vor 2 Jahren in Indien. Auch dort gibt es die Heiligenverehrung unter Muslimen und unter Hindus. Also ganz interessant, also wem man da alles gemeinsam verehrt. Es ist für mein Empfinden sehr positiv, sehr schön, dass es das gibt, dass man gemeinsam sich eine Person heraussucht und sagt, ja, wir sind uns beide, Gruppen sind sich darüber einig, dass es besondere Verdienste gibt oder eine besondere Schlüsselfunktion in dieser Person liegt, die wir hervorheben wollen. Wenn es dem einen gut tut, warum nicht? Wir kennen die Heiligenverehrung ja zum Teil, sofern man das überhaupt so sagen kann, was die Person Abrahams betrifft. Das wissen Sie ja besser als ich. Da verehren ja quasi gleich 3 Religionen den einen und einzigen Abraham. Das heißt, so fremd ist das nicht. Leider schwindet das aus dem Bewusstsein der Menschen, sowohl im Gedächtnis der Muslime als auch im Gedächtnis der Christen.
Aber Herr Professor Kuschel, ich möchte auch noch auf die Unterschiede zu sprechen können in der Bewertung der Geburt Jesu. Der Titel, mit dem Jesus im Koran genannt wird, heißt sehr häufig Jesus, der Sohn Marias. Aber Jesus wird in der katholischen Kirche, in den christlichen Kirchen, ja vor allen Dingen auch als der Sohn Gottes bezeichnet. Ja. Und liegt da nicht die Trennlinie, wo man sagen muss, da ist ein theologischer Unterschied?
Ja, zweifellos. Bevor ich dazu Stellung nehme, hören, lasse mich doch noch ein Wort sagen zu dem, was Frau Kallo gerade ausgeführt hat. Und zwar, weil ich selber diesen Lernprozess durchgemacht habe. Wir haben doch null Ahnung von diesen Traditionen, dass Christen und Muslime gemeinsam bestimmte Heiligenfiguren verehren. Wir haben null Ahnung davon. Wir denken immer, das sind 2 ganz verschiedene Bereiche, Welten, die haben nichts miteinander zu tun, etc. Und ich finde das höchst bemerkenswert, und es sollte eben bis in unseren Religionsunterricht hinein, bis in unsere Kirchen hinein, das nächste Mal, wenn wir Marienfeste feiern, nicht wahr, sollten eben die muslimische Dimension einbezogen werden. Im Übrigen war es ja auch Papst Benedikt XVI. Am 29. Oktober 2006 auf seiner Türkei-Reise war er ja am Haus Marias und hat dort eine Messe gelesen, aber eine Ansprache gehalten und hat darauf hingewiesen, dass hier an diesem Ort, also auch Muslime, hierher kommen, also beten. Von Muslimen würde Maria geliebt und verehrt. Und insofern könnte von diesem Ort, sagt er, ein Zeichen des Friedens ausgehen, weil Muslime und Christen sich hier als bedürftige, gläubige, demütige Menschen erleben. Denn da kommen ja nicht Siegergestalten dahin auf diesen Berg, sondern kommen Menschen mit ihren ganz alltäglichen Nöten, die Heilung suchen. Aber Sie haben natürlich mit Recht auf den entscheidenden Unterschied hingewiesen. Ja, man kann sogar sagen, indem der Koran bewusst so formuliert, Isa ibn Mariam, Jesus Sohn Marias, ist das ein Zeichen dafür, dass er den Sohnestitel ganz bewusst weglässt. Sohn Gottes kommt nicht ein einziges Mal im Koran vor. Und das hat auch gute Gründe. Denn der Koran ist in einer Umwelt aufgewachsen, Frau Kallo hat das ja am Anfang angedeutet, nämlich heidnische Kulte. Göttersöhne und Göttertöchter waren im heidnischen Polytheismus gang und gäbe. Und wer von Sohn Gottes sprach, der zog auf sich natürlich den Verdacht des Polytheismus. Insofern polemisiert der Koran auch sogar gegen eine sogenannte Trinität und versteht darunter Vater, Sohn und Mutter, was ja ohnehin nicht das christliche Verständnis ist. Kurz und gut, der Koran will Christen warnen, wenn der Ausdruck Sohn Gottes benutzt wird, dass wir ja nicht die Einheit und Einzigartigkeit Gottes verletzen. Und die Christologie, die dann aufgehoben wird in eine ganze Lehre von der Dreifaltigkeit, stand zumindest in Gefahr, immer wieder in eine Zwei-Götter-Glauben oder sogar Drei-Götter-Glauben nicht abzurutschen, vor allem im Vulgärchristentum, im Volkschristentum etc. Da hat man ja nicht den Unterschied gemacht zwischen Gott in drei Personen, was die abstrakte Formel war, und drei Göttern, die man da quasi sozusagen in der Alltagsfrömmigkeit verehrt. Also kurz und gut, wir müssen als Christen die Warnungen des Koran ernst nehmen und dann uns fragen, wenn wir heute vom Sohn Gottes sprechen im Neuen Testament, was für uns Christen unverzichtbar ist, das ist nun mal einer der wichtigen Titel, können wir so von Jesus als Sohn Gottes sprechen, dass wir nicht einen Rückfall in Polytheismus, sondern Ditheismus, einen Zwei-Götter-Glauben, und damit auch nicht die Einheit und Einzigartigkeit Gottes verletzen? Denn wir Christen wollen auch Monotheisten sein, wie Muslime. Also müssen wir unseren Christusglauben so bekennen, dass sozusagen die Einheit und Einzigartigkeit Gottes nicht verletzt wird.
Frau Kador, Sohn Gottes, die zentrale Frage, wie beurteilen Sie ihn?
Also der Koran kennt zwei Stellen, die will ich Ihnen auch ganz gerne vorlesen, wo bewusst eben die Abgrenzung geschieht, worin sich tatsächlich die Unterschiede klar und deutlich machen. Herr Professor Kuschel hat es auch schon angesprochen. Also ich fange an mit der Sure 4, die Verse 157 bis 159. Ihre Aussage lautete: Wir haben Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Gottes, getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt. Doch kam es ihnen so vor. Diejenigen, die über ihn uneins sind, zweifeln an ihm. Sie haben kein Wissen über ihn, sondern gehen Vermutungen nach. Sie haben ihn ganz sicher nicht getötet. Nicht doch. Gott hat ihn zu sich erhoben. Gott ist immer mächtig und weise. Es gibt niemanden unter den Schriftbesitzern, der nicht vor seinem Tod an ihn glaubt. Am Tag der Auferstehung wird er Zeuge in ihrer Sache sein. Das ist die eine Sure, da merken Sie schon, die Kreuzigung, die ja eben das zentrale Moment überhaupt im Christentum ist.
Die
Kreuzigung
und
die Auferstehung wird nicht nur in Frage gestellt, sie wird komplett verneint.
Ja.
Und dann gibt es eben die zweite Stelle zur Dreifaltigkeit. Das ist die Sure, auch wieder 4, die Verse 171 bis 172. Ihr Leute der Schrift, übertreibt es nicht in Sachen Religion und sagt nichts über Gott außer die Wahrheit. Der Messias, Isa, der Sohn Mariams, ist nur sein Gesandter und sein Wort, das er Mariam überbringen ließ. Und er ist Geist von ihm. Also glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht Dreifaltigkeit. Hört auf damit. Es ist besser für euch. Gott ist ein einziger Gott. Gepriesen sei er, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört doch alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Gott genügt als Sachwalter. Der Messias wird es nicht ablehnen, ein Diener Gottes zu sein. Und auch die Engel nicht, die Gott nahestehen. Wenn einer es ablehnt, Gott zu dienen und überheblich ist, so wird er sie alle um sich versammeln. Aus meiner Sicht ist das, ich bin als Muslimin in Deutschland geboren, also in einem Land, was eben mehrheitlich nicht muslimisch ist, sondern eher christlich geprägt ist. Für mich, ich denke, ich kann diese Thematik viel lockerer angehen als sicherlich Muslime, die in einem muslimischen Land aufgewachsen und groß geworden sind, die Christen auch anders betrachten wahrscheinlich, als ich das hier tue. Ich sehe das ehrlich gesagt sehr locker und sehr positiv, eher bestärkend zu sagen, wir haben Unterschiede und die müssen da sein, weil sonst wären wir nicht alle das, was wir eben sind. Aber andererseits sollte uns das dazu bringen, quasi im Guten uns über diese Unterschiede bewusst zu werden und auch durchaus die Gemeinsamkeiten zu finden. Ich habe kein Problem damit, dass Christen Jesus als Gottes Sohn betrachten. Denn die meisten Christen sind sich durchaus darüber einig, dass Jesus nicht der körperliche Sohn, der biologische Sohn Gottes ist, sondern im übertragenen Sinne der Sohn Gottes ist. Und ich kann mich damit sehr gut anfreunden zu sagen, dass Jesus etwas sehr Spezielles und Besonderes ist, weil allein der Schöpfungsakt nicht der normale biologische Schöpfungsakt gewesen ist. Aus diesem Sinne kann ich durchaus verstehen, warum Christen Jesus als den Sohn Gottes betrachten. Das, was dahinter steckt, der Erlöserglaube. Ich persönlich glaube da nicht dran, dass Jesus uns von dem Leid auf dieser Welt erlöst hat, aber das ist eben eine Glaubenssache. Ich kann aber durchaus damit leben, wenn meine Freunde oder meine Nachbarn oder meine Mitmenschen das glauben. Also ich sehe das sehr entspannt.
Nun, ich höre das natürlich mit großem Interesse, dass Frau Kador jedenfalls nicht das Interesse daran hat, jetzt die Gegensätze einfach zu verschärfen.
Nee.
Nicht wahr? Und dass es ein Verständnis Jesu gibt in den verschiedenen Begriffen, das uns beiden ja wichtig sein kann. Entscheidend ist, denke ich, auch für das Gespräch miteinander, dass wir uns sagen können, Jesus ist eine herausragende Figur, ein besonderes Zeichen Gottes. Und da er ein Zeichen Gottes ist, ist er auch in einer besonderen Weise verpflichtend. Das heißt, seine Botschaft ist verpflichtend. Das ist mir ehrlich gesagt viel, viel wichtiger, Frau Kador, als jetzt die Titelei. Mir ist im Gespräch sehr, sehr viel wichtiger, dass wir sagen, wenn für Christen und Muslime Jesus ein besonderes Zeichen Gottes ist, wenn er der Knecht Gottes ist, wenn er sogar Geist Gottes ist, wenn er das Wort Gottes ist, was heißt das jetzt konkret? Inwiefern ist seine Botschaft für mich vorbildlich oder inspirierend? Etwa seine Botschaft in den Gleichnissen vom verlorenen Sohn etwa. Oder die Bergpredigt, wo die Gewaltlosigkeit und Feindesliebe gepredigt wird. Wenn auch Muslime sagen können, ja, diese Überlieferungen sind mir auch wichtig. Die stehen zwar nicht im Koran, von der Bergpredigt ist im Koran nicht die Rede. Einzelne Sprüche Jesu sind durchaus im Koran. Und es gibt muslimische Überlieferungen, die ihn eben als Mann des Friedens und eben der Gewaltlosigkeit. In Sure 3 heißt es, er ist kein unseliger Gewalttäter. Wunderbar, sagt der Koran zu Jesus. Kein unseliger Gewalttäter. Wenn wir über diese Inhalte uns einigen, das ist mir ehrlich gesagt viel, viel wichtiger. Inwiefern ist die Botschaft Jesu für einen selber inspirierend, so wie ich ja auch als Christ beantworten muss, warum ist die Botschaft des Koran für mich inspirierend? Warum ist es mir nicht egal als Christ, dass es den Koran gibt? Und ich sage nicht einfach, das ist das Problem der Muslime, der Koran geht mich nichts an. 1 Milliarde glaubender Menschen orientieren sich weltweit an diesem Buch, also das kann mir schon aus diesem Grunde nicht egal sein, aber ich erlebe auch oder ich ziehe daraus auch spirituelle Kraft aus diesem Buch, etwa was die Aussage über die Schöpfung angeht, nicht wahr? Über Gottes Vorsehung, über Gottes Barmherzigkeit.
Ich sehe das ähnlich, denn ich glaube, was wir momentan unter Theologen auf allen Seiten sozusagen erleben, ist diese ständige, ich will es nicht abwerten, aber diese Wortglauberei. Da steht im Koran, da steht aber nur das und dann steht aber in der Bibel aber das und dann steht im Koran das und im Alten Testament steht da noch was völlig anderes. Das erlebe ich als sehr irreführend, denn ich glaube nicht, dass uns das etwas bringt, weder als gläubige Menschen noch als Theologen, als Wissenschaftler oder wie auch immer wir dieses Thema angehen wollen. Ich glaube schon, dass es eben um die Essenz geht. Erstens, was erfahren wir über Gott durch diese Schriften? Und ich sage bewusst Schriften. Und was erfahren wir vielleicht auch über die einzelnen Personen? Wobei es da weniger um die Details geht, der einzelnen Personen, wo die geboren sind. Das mag für die einzelnen Gläubigen vielleicht doch wichtig sein, aber ich glaube, dass der Sinn oder der Sinn der Geschichten jeweils das Wichtige ist und das Interessante ist, aus dem wir lernen können. Und das, denke ich, muss die zentrale Frage sein. Also, was ist das für ein Gott, der sich hier vorstellt? Was will der von uns Menschen? Und wie vermittelt er das? Das, was er von uns will. Und das vermittelt er durch verschiedene Ausführungen in verschiedenen Schriften. Und da geht es weniger, und das ist mein Verständnis von Religion und Religionspädagogik, da geht es weniger darum zu sagen, hier ist er der Sohn Gottes und hier ist aber nur der Geist Gottes. Das ist erstmal völlig egal. Es geht darum, dass Jesus eine Schlüsselfigur ist und dass wir anhand dieser Schlüsselfigur etwas zu lernen haben. Der Mensch soll lernen und das, denke ich, ist die Aufforderung, die wir aus jeder Heiligen Schrift letztlich und nicht nur aus jeder Heiligen Schrift, sondern aus jeder Philosophie letztlich ziehen können.
Frau Kanauer, liegen Christen und Muslime enger beieinander? Haben sie mehr Gemeinsamkeiten als Muslime und Juden?
Da werden Sie viele Antworten finden oder viele Menschen, viele Muslime finden, die Ihnen sagen, nein, es sind eher die Juden und die Muslime, die näher beieinander liegen. Zum einen glaube ich das auch. Sicherlich, was den Bereich Gottes betrifft, der Gottesbeschreibung, wie man sich Gott so im Gemeinen vorstellt, der eine absolute Gott, der über allem steht, der zum Teil auch straft und richtet über jedem und allem sozusagen, der beobachtet, der aber auch der Liebende sein kann. Also dieses Verständnis von Gott ist sicherlich sehr nahe. Und wenn ich mir das noch genauer angucke, gerade der Bereich der rituellen Praxis, gucken Sie sich die Reinheitsvorschriften an im Islam und gerade durch den Koran bestimmt und im Judentum, die sind fast 1:1 gleich. Das heißt, auch das ist beispielsweise ein Beweis dafür, dass Mohammed definitiv auf jüdischen Traditionen aufgebaut haben muss und der Koran auch auf diesen aufbaut. Andererseits wissen wir zum Beispiel, das Umkreisen der heutigen Kaaba als Pilgerfahrt ist ein heidnischer Kult gewesen, schon immer gewesen. Da hat man nur mehrere Gottheiten angebetet und ist aber auch 7-mal um dieses zentrale Heiligtum gelaufen. Also das heißt, wenn man das genau betrachtet, der Koran baut auf verschiedenen Traditionen, Kulten, Religionen auf und versucht sie zu verstärken oder zum Teil eben zu dämpfen, abzudämpfen und zu sagen, wir filtern jetzt eine bestimmte Essenz heraus.
Herr Professor Kuschel, würden Sie es in Ihrer Begeisterung befürworten, wenn in den Weihnachtsgottesdiensten neben den Evangelium von Lukas oder Matthäus einmal die Sure 19 oder die Sure 3 gelesen würde?
So rasch nicht erhören. Nein, das müsste gut vorbereitet sein. Und da müsste eine solche Gemeinde auch einen langen Weg mit Muslimen gegangen sein. Aber was möglich ist, und das habe ich in der Tat erlebt, ich habe in einer westfälischen Stadt die Geschichte übermittelt bekommen, Aalen in Westfalen. Ist mir eine Zeitungsmeldung überreicht worden, dass am Heiligabend im Weihnachtsgottesdienst Muslime in die St. Josefskirche aufgetaucht seien und der christlichen Gemeinde dort Friedensgrüße von der muslimischen Gemeinde auf der Basis von Sure 19. Und zur großen Überraschung der Christen total verblüfft. Und sie fragen sich, warum können die das überhaupt? Ja, sie können es aufgrund von Sure 19, aufgrund von Sure 3.
Das war das SWR2-Forum heute zum Thema Weihnachten und der Koran, wie Muslime die Geburtsgeschichte Jesu lesen. Die Gesprächspartner waren die Islamwissenschaftlerin, Buchautorin und Pädagogin Lamia Kader aus Duisburg und der Tübinger Theologe Professor Karl-Josef Kuschel. Am Mikrofon verabschiedet sich Jürgen Hören.
Das SWR2-Forum ist auch als Podcast verfügbar. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de/forum. Und Sie können unsere Sendungen auch direkt auf den SWR2-Forum-Seiten anhören. Das nächste SWR2-Forum hören Sie am kommenden Montag. Unser Thema: Tempo und Taumel. Wie viel Geschwindigkeit verträgt die moderne Gesellschaft? Jetzt geht's weiter mit dem Türkischkurs und um 18 Uhr mit SWR2 aktuell.